Ja, ich möchte mich bedanken für die Einladung, hier die Gelegenheit nutzen, einen kleinen Vortrag zu halten. Mit dem etwas reißerischen Titel zugegebenermaßen, mehr Arbeit oder mehr Wert, inspiriert ist gerade das Thema Mehrwert durch die immerwährenden Äußerungen von Frau Bremer beim E-Learning-Zertifikat. Man muss auf Mehrwerte achten und jetzt habe ich mir das mal angenommen und gedacht, ich mache mal einen Vortrag dazu am Beispiel zur Entwicklung und Einsatz von E-Learning im frühen Geografiestudium. Ich möchte, so ist mein Vortrag gegliedert, kurz einen Hintergrund geben zu dem Modul, wo die Lehrveranstaltung eingebunden ist, also hier im Studium der Geografie. Ich möchte dann vorstellen, welche E-Learning-Komponenten bislang dort integriert sind, welche im Moment laufen, dazu auch einen Erfahrungsbericht geben vom letzten Sommer oder von diesem Sommer und möchte dann darauf hinaus ein bisschen erzählen, was im Sommer 2014 zum Einsatz kommen soll, dank der Förderung durch den E-Learning-Förderfonds. Und letztendlich möchte ich versuchen, ein bisschen die Frage zu beantworten, haben wir denn jetzt mehr Arbeit dadurch oder gibt es dann entsprechende Mehrwerte dadurch? Gut, zur Einführung. Unten sehen Sie Bilder, wie es ideal aussehen sollte. Die Studierenden arbeiten, sind emsig dabei. Das sind Bilder von Geländeveranstaltungen. Und die Geländeveranstaltung ist integriert in einem Modul Physische Geografie, Vertiefung Physische Geografie, Pflichtveranstaltung für alle Bachelor im zweiten Semester, findet im Sommersemester statt, besteht aus einer Vorlesung, eine Semesterwochenstunde, ein zwei-semesterwochenstündiges Seminar und Geländeübungstagen. Das heißt, es sind die Studierenden meist am Wochenende draußen im Gelände mit den Dozenten und verbringen so ihre Tage. Gegliedert in vier Themenblöcke, die auch einen großen Teil der physischen Geografie ausmachen. Hydrologie, das vertrete ich mit meiner Kollegin, Vegetation, Klima und Boden und Relief. Das heißt, alle Themengebiete sind vorhanden. Es sind etwa 12 Dozenten beteiligt. Und wenn Sie sich vorstellen, 12 Dozenten in einer Lehrveranstaltung oder in einem Modul unter den Hut zu bringen, ist es manchmal schon relativ herausfordernd. 100 Studierende hatten wir bislang, also relativ viel. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie alle durchs Seminar gehen müssen und durch die Geländeaufenthalte, dieses Jahr oder im nächsten Sommer werden es 200 Studierende, weil der Numerus Clausus aufgehoben wurde. Und das ist auch wahrscheinlich eine Zahl, mit der wir dann in nächster Zeit auch leben müssen, was es sehr anfällig im positiven Sinne für E-Learning-Elemente macht. Ein kleiner Motivationsschub noch für uns. Die Studierenden belegen zu ungefähr 70% dann nach dem Semester die physische Geografie nicht weiter. Das heißt, die wechseln in die Humangeografie. Was heißt wechseln? Die vertiefen die Humangeografie. Und da ist es für uns ein Ansporn, möglichst viele von den Studierenden in der physischen Geografie zu halten und unter anderem deswegen auch E-Learning-Komponenten so ein bisschen als Motivation. Zwei E-Learning-Elemente sind entstanden. Die habe ich im Wesentlichen im Rahmen des E-Learning-Zertifikats entwickelt. Zum einen ist es ein Überblick über die Inhalte und Organisation der Lehrveranstaltung, also des gesamten Moduls. Das ist mit einer Prezi erfolgt. Das sehen wir auch hier. Jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Ich denke schon. Und das ist eine Prezi, die Jürgen, da sitzt er, in diesem Sommer als erste Vorlesungsstunde gehalten hat. Das heißt, hier etwas vereinfacht. Die Studierenden gehen hier durch, sehen ein Gebiet und in diesem Gebiet, das ist nördlich von Frankfurt, bewegen wir uns im Gelände. Das heißt, dort kennen sich die Studierenden dann ein wenig aus. Die Studierenden kriegen in dieser Prezi auch Eindrücke von dem Einzugsgebiet, angefangen von Geländeparametern, Landnutzung, Boden und Geologie. Und dann geht es so im Einzelnen durch die einzelnen Teilbereiche. Also hier angefangen mit dem Block Hydrologie. Was gibt die Vorlesung, welche Inhalte werden im Seminar- und Geländeübung behandelt. Und da können sich die Studierenden dann auch, mal gucken, dass ich das hier hinkriege, können sich dann auch direkt reinzoomen und können sagen, okay, was ist denn dieses Thema, was sind denn meine Lernziele, welche Literatur muss ich lesen, etc. Im Idealfall beschäftigen sich die Studierenden selber damit nach der Vorlesung. Was es schön macht bei dieser Prezi, kann eben auch Medien einbetten. Der Ton ist jetzt nicht ganz so entscheidend. Also man kann Videos einbetten, was es dann ganz, ganz nett macht. Und dann geht es eben weiter, Vegetation, Klima, Relief und Boden, das sind so die inhaltlichen Teile, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Natürlich gibt es auch eine Terminübersicht, die steht als PDF natürlich dann auch im OLAT zur Verfügung, das heißt, wir müssen nicht nur über dieses Prezi daran und dann natürlich auch noch jede Menge Spielregeln für das Modul. Das ist also diese Prezi, die ich Ihnen zeigen wollte. Jetzt gehen wir hier weiter. Das ist die eine Komponente und dann eine Komponente mit der Lernbar, eine Wasserhaushaltsbilanzierung. Das ist also ein sehr integrales Element der Hydrologie. Das heißt, wir haben hier unsere Speicheränderung in einem Einzugsgebiet. Die setzt sich zusammen aus dem Niederschlag, der fällt, minus die Verdunstung in dem Einzugsgebiet und minus Abfluss. Und zu messen im hydrologischen Kreislauf ist eben der Niederschlag und der Abfluss, aber der Abfluss eher indirekt. Den kann ich nämlich nur über Durchflussmessung eben quantifizieren. Und die elementare Frage, die mit diesem Modul beantwortet werden soll, wie rechne ich den Abfluss, also in Millimeter Wassersäule, um in den Durchfluss, wie er dann auch in dem Fluss langfließt? Wie kann ich das umrechnen? Das ist eine Sache, die den Studierenden oftmals schwerfällt. Also hier gerade diese Formel, 1 Millimeter ist 1 Liter pro Quadratmeter. Man bringt dann noch eine Zeiteinheit rein und kann versuchen, so eine Einheitumrechnung zu absolvieren. Dieses Modul ist frei verfügbar, ist auch für andere Lehrveranstaltungen verwendbar. Und da gab es eigentlich ganz gute Erfahrungen. Zu den Erfahrungen möchte ich jetzt kommen. Zur Prezi hatte ich schon gesagt, die wird in der ersten Vorlesung präsentiert und steht im OLAT dann den Studierenden zur Verfügung. Die können sich eigenständig damit beschäftigen im Idealfall. Ich möchte etwas dazu sagen, was es für mich bei der Erstellung bedeutet hat. Es ist ein neues Format, das Prezi oder die Prezi, ich weiß auch nicht, was man dazu sagt. Ich glaube, die Prezi. Es ist aber sehr intuitiv lernbar, also lernbar und anwendbar. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es gab ein paar Probleme bei der Integration großer Bilder oder anderer Bildformate. Dann gab es zwischendurch mal ein größeres Versionsupdate, was aber nicht weiter wild war. Also es ging alles zu machen. Und bei der jetzigen Prezi bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit dem Design, aber das gibt ja die Möglichkeit, das noch zu ändern. Meine Kolleginnen und Kollegen, die waren erstmal ein bisschen reserviert. Sie können sich vorstellen, großes Modul, viel Organisationsaufwand und dann kommt da noch jemand mit so einer neuen Form. Das ist ja dann vielleicht noch eine kleine Hürde. Es wurde aber dann relativ schnell angenommen und einzelne Kollegen berichteten auch, dass sie diese Prezi oder selber Prezis erstellt haben für ihre Lehrveranstaltung, was ja doch eigentlich ein ganz nettes Feedback ist. Bei den Studierenden hat sich herausgestellt, zumindest in einer offenen Feedbackrunde, dass relativ wenig diese Prezi im Nachhinein genutzt haben. Das heißt, sie haben sich eben nicht selbstständig beschäftigt, wie es eigentlich vorgesehen war, weil es vielleicht ein unbekanntes Format war, weil sie sonst kennen, die Informationen als PDF oder PowerPoint zu bekommen. Kann natürlich auch sein, dass wir es nicht richtig instruiert haben, was sie denn damit genau machen sollen. Das wird im kommenden Semester sicherlich anders laufen. Und eine Aussage war halt auch, ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll, dass ich mich selbstständig damit beschäftigen soll. Das muss man wahrscheinlich expliziter instruieren. Zu der Wasserhaushaltsbilanzierung, zu dem Lernbaumodul. Das wurde vor dem Geländetag vorgestellt, also nicht durchgeklickt, sondern gesagt, mach das bitte, das hat den und den Zweck. Und die Inhalte dieses Moduls, die werden für den Geländetag benötigt. Die Studierenden, muss man dazu sagen, die haben keine Hausaufgaben in dem Sinne, die sollten halt als Hausaufgabe dieses Modul durchklicken und durcharbeiten. Auch hier war es ein neues Format für mich, mit der Lernbar umzugehen. Was mich aber eigentlich sehr gefreut hat, ist ein sehr nettes Design. Es hat einige Anforderungen, also mehr Anforderungen an inhaltliche didaktische Qualitäten als eine Prezi zum Beispiel, weil man eben beschränkt ist im Platz und in gewisser Hinsicht auch ein bisschen beschränkt ist in Formatierungsmöglichkeiten, wobei mir da auch Studium Digitale ganz gut geholfen hat. Bei den Studierenden hat das eine sehr positive Grundhaltung gebracht. Also etwa die Hälfte der Teilnehmer, das fand ich ganz überraschend, haben das Modul absolviert, zumindest nach Handzeichen, wie man das dann deuten kann in Seminarsituationen. Und was sich gezeigt hat im Vergleich zu den vorhergehenden Lehrveranstaltungen im Gelände, waren die Studierenden auch besser vorbereitet. Das heißt, sie konnten mit diesen Umrechnungen umgehen und konnten tatsächlich besser mit mir zusammenarbeiten. Die Studierenden waren noch aufmerksam, haben einen inhaltlichen Fehler entdeckt, was ganz blöd war von mir, aber was dann gut war, dass sie es entdeckt haben. Und sie haben hin und wieder technische Schwierigkeiten bemängelt. Das ist aber sicherlich bekannt mit der Lernbar, dass man mit aktuellen Browsern eher nicht so gute Karten hat, dass teilweise Abbildungen gefehlt haben, etc. Gut, das war der Rückblick. Was habe ich vor im kommenden Jahr oder was läuft gerade? Ich möchte diese Prezi überarbeiten und erweitern. Zu diesem Zweck ist in diesem Sommer ein Hiwi zu den Geländetagen mitgegangen und hat Fotos gemacht, Videos gemacht. Wir können gerade auf dieser ersten Eingangskarte, die ich gezeigt habe, das kann man vielleicht interaktiv gestalten mit einem Link zu Google Earth oder sowas, und dann kann man dann Fotos einbetten und kann sagen, okay, hier an diese Orte bewegt ihr euch und da könnt ihr schon mal gespannt sein, was euch dann tatsächlich dort erwartet. Und es soll auch ein bisschen optische Überarbeitung stattfinden. Ich möchte die Studierenden aktivieren, bevor sie den Themenblock Hydrologie belegen, also vor dem ersten Vorlesungstermin, vor dem ersten Seminartermin. Die Studierenden sollen einen Fragebogen im OLAT beantworten, ganz ohne Vorkenntnis idealerweise. Das heißt, sie sehen ein Video, ich habe das Beispiel nachher, von einem Bach, und sie sollen den Durchfluss schätzen, also wie viel Wasser fließt in der Zeit dort lang. Freihandeingabe, also können irgendwelche Werte eingeben. Und dann sehen die Studierenden noch Fotos unterschiedlicher Gewässerstruktur. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns in dem Geländetag beschäftigen. Und die sollen dann einfach aus freien Stücken raus die Güte einschätzen. Und diese Ergebnisse werden dann im Seminar statistisch aufbereitet oder aufgegriffen. Und wir werden dann mal schauen, vielleicht kommt man ja durch die große Anzahl der Teilnehmer ja auf das richtige Ergebnis bei der Durchflussschätzung. Vielleicht aber auch nicht. Aber idealerweise sollen diese aktivierenden Elemente eben die Studierenden neugierig machen, welche Methoden lernen wir denn kennen zur Quantifizierung von Durchfluss, zur Bestimmung der Gewässerstruktur. Und ein drittes Element möchte ich entwickeln, und zwar ein Lernbaumodul zur Vorbereitung auf eine Kartierung der Gewässerstrukturgüte, also darauf aufbauend auf diese Aktivierung. Und da soll ein Kartierbogen vorgestellt werden, die einzelnen Parameter sollen mit Fotos belegt werden und sollen erläutert werden, dass die Studierenden halt ein bisschen besser im Gelände vorbereitet sind und mehr oder weniger direkt kartieren können. Es sollen vorhandene Kartierergebnisse von Hessen dargestellt werden, da gibt es schöne Kartenwerke von der HLUG, und natürlich soll auch ein kleiner Selbsttest stattfinden. Und damit Sie sehen, wie es ungefähr aussehen kann, das ist jetzt hier so ein Video, was dieses Jahr entstanden ist. Es ist halt der Erlenbach, es ist der Pegel, an dem wir uns dann bewegen, wo wir dann auch unsere Durchflussmessung machen. Und jetzt könnte eine Frage sein, wie viel Wasser hier durchfließt. Und jetzt rufen Sie einfach mal rein, wie viel Wasser fließt da durch in Kubikmeter pro Sekunde. Einfach wild raus zahlen. Was denken Sie?
Drei.
Zwei.
50.
Gut, da haben wir doch schon mal einen Überblick. 3,250 Kubikmeter pro Sekunde ist alles viel zu hoch, ist aber nicht weiter wild. Ich schätze, es sind so 0,03 Kubikmeter pro Sekunde oder 30. Ich kann es auch nicht genau sagen, aber das ist so die Erfahrung. Und was wir dann im Gelände machen, das sehen Sie hier, das ist ein Kommilitone, der steht da im Fluss oder im Bächlein. Hat er so ein kleines Flügelrad, das dreht sich hier und das misst die Umdrehung pro Sekunde. Und daraus können wir dann die Fließgeschwindigkeit ableiten. Die haben wir dann in Meter pro Sekunde. Dann messen wir hier noch den Querschnitt. Das heißt, das ist ein trapezförmiger Querschnitt, sieht man jetzt nicht so furchtbar gut. Wir messen das aus mit dem Zollstock und dann sollen die Studierenden den Flächeninhalt berechnen. Und sie glauben, ruft jetzt an, wie viele Umdrehungen in 30 Sekunden erfolgt sind. Hört auch gleich auf. Also Flächeninhalt eines Trapezes, kommen auch immer schöne Ideen, wie man das berechnen kann. Der eine wollte auch schon mal mit Pi anfangen, was ich dann etwas merkwürdig fand. Das multiplizieren wir dann und erhalten dann unseren Durchfluss in Kubikmeter pro Sekunde. Das wäre das eine. Und das andere könnte sein, wir haben hier drei Bilder, die auch entstanden sind im letzten Jahr oder in diesem Jahr, zur Gewässerstrukturgüte. Das sind drei unterschiedliche Abschnitte von dem Erlenbach, von dem Gebiet, wo wir hingehen. Und Sie könnten jetzt schon intuitiv sagen, okay, was hat jetzt vielleicht die beste Gewässerstrukturgüte? Auch wenn Sie vielleicht mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen können, müssen Sie vielleicht Geografie studieren und das Modul belegen oder oder das Lernbaumodul dann, wenn es fertig ist, durcharbeiten. Aber Sie können hier vielleicht schon einschätzen, dass da oben, dass die Gewässerstrukturgüte eher schlecht ist, hier vielleicht sehr gut, naturnah, und hier vielleicht irgendein Mittelding. Und genau das sollen die Studierenden mal durcharbeiten. Und letztendlich, was wir im Gelände machen, haben wir so einen Kartierbogen mit 10 Parametern, wo man dann sagen kann, okay, hier die Gewässer oder die Tiefenvarianz ist so oder so mäßig gering, gar nicht vorhanden. Und dann gebe ich hier eine Note oder eine Zahl und rechne dann am Ende meine Gewässerstrukturgüte aus. In dem Fall ist sie eben gut oder mäßig mit einem bestimmten quantifizierten Wert. Also das ist das Ziel, dass die Studierenden dann diese Kartierung besser durchführen. Bei mir noch zum Thema mehr Arbeit oder mehr Wert. Ich habe es aufgeteilt in zwei Teile. Mehr Arbeit macht es auf jeden Fall, E-Learning-Elemente zu entwickeln und umzusetzen. Auf jeden Fall mehr Arbeit als einfach eine PPT, also einfach eine PPT vorzubereiten. Diese Aufarbeitung des Inhalts und die Umsetzung ist ziemlich arbeitsintensiv, das glaube ich, wissen Sie alle. Und ich kann es mir nicht vorstellen, das in eine normale Veranstaltungsvorbereitung zu integrieren. Also das muss irgendwie extra funktionieren. Und dann gibt es noch so ein paar technische Probleme, die zu lösen sind. Was hilft dabei? Zum einen hat mir geholfen, dass die E-Learning-Zertifikatsreihe, mich mit den Methoden vertraut zu machen und auch mit der Didaktik mich vertraut zu machen. Was mir sehr geholfen hat, war eine kritische Rückmeldung von Kolleginnen und Kollegen und auch anderen Testpersonen, also auch von Studierenden. Und ganz klar muss ich herausstellen, Anreize wie der E-Learning-Förderfonds. Ohne den würde ich jetzt auch, denke ich, nicht weiter das betreiben können, weil mir dann einfach auch die Zeit fehlt dazu. Und jetzt habe ich mir Zeit gekauft, sagen wir mal so. Und welche Mehrwerte stehen dem gegenüber? Also da auch nur eine Auswahl. Zum einen, ich habe jetzt die ganze Zeit mit mir angefangen, deswegen fange ich jetzt auch hier mit mir an, ein Weiterbildungsgedanke. Ich bilde mich weiter dadurch, dass ich E-Learning-Module entwickle. Ich bilde mich weiter, weil ich auch Themen didaktisch aufbereite, die ich vielleicht so nicht aufbereitet hätte. Und was ich von der Dozentenseite sehr spannend finde, dass wir im Gelände in der kostbaren Zeit, die wir haben, wirklich auch vertieft diskutieren können, dank der E-Learning-Module. Für die Studierenden ist es so, also die absolvieren die Kurse freiwillig, ich kann die nicht zwingen, leider, muss ich sagen. Aber für die Studierenden, die das absolvieren, die sind besser vorbereitet, das ist zumindest mein Eindruck. Und die können im Gelände ihr Vorwissen reflektieren und können sozusagen, weil sie es schon mal gehört haben, besser arbeiten. Deswegen würde ich gerne schließen, indem ich den Titel etwas ändere und sage mehr Arbeit und mehr Werte und habe ihn hoffentlich versucht, das ein bisschen im Beispiel vom E-Learning im frühen Geographiestudium etwas näher zu bringen. Herzlichen Dank. Also ja, gibt es, habe ich auch genossen. Und was es aber darüber hinaus gibt?
Was halt bei Fritzi ein großer Vorteil ist, ist, dass ja der Zusammenhang quasi zwischen diesen Abbildungen nicht verloren geht. Dass man gerade Zusammenhänge gut darstellen kann, indem man die Abbildung draußen rein fokussieren kann. Also das ist schon mal ein Mehrwert, den man didaktisch fruchtbar machen kann. Deswegen lohnt es sich, wenn man eben nicht will, dass alles so in einzelnen Paketchen zerstückelt ist, sondern dass man gerade mal den weiten Fokus hat über ein Themengebiet und das dann vertieft. Und da verliert man eben nicht den Zusammenhang zu den großen Übergeordneten, sondern kann immer fokussiert da reinsteigen. Das ist zum Beispiel nach Reigelut, der so eine Interpretationstheorie entwickelt hat, ist das ein Element, was wirklich ganz wichtig ist, dass man immer nie den Zusammenhang verliert. Und das ist eben durch diese Technik, die eigentlich schön möglich. Ob es jetzt spezielle Workshops dazu gibt, die das auch so aufgreifen, weiß ich nicht so genau.
Also vielleicht einzelne Videos. Brezi gibt es, ich sehe wenig gute Brezi-Präsentationen, weil die meisten einfach PowerPoint nur rein rausrollen und es nicht um die Mehrwert hat. Also dann eher verwirrt ist, dass die Zuhörer und Nutzer verwirrt sind. In Bezug auf die Videogeschichten momentan gibt es eine Menge Erfahrung, dass diese langen Videos plötzlich entdecken Leute, dass sie Teilnehmer beobachten und sehen dann die Abrechnung. Kommen total begeistert und sagen, ich habe entdeckt, die gucken nicht mehr länger als 5 Minuten. Das wissen wir schon seit 20 Jahren, aus der E-Learning-Forschung. Und da gilt alles, was bisher für BBTs galt, dass man relativ schnell aktiviert, dass man Lernfragen stellen soll, Wissen einbauen soll, möglichst Aktivierung. Oder wenn man nur kurze Videos, die jemand rezipiert und die Lernfragen zum Beispiel eine Plattform oder der Mensch braucht das Video, was zu tun. Also das sind uralte Erfahrungen, die wir gerade schon haben, die jetzt von vielen die Videoproduktion machen, erstmal wieder neu entdeckt werden, weil die keine, die erleben auch, dass sie keinen Anschluss an die E-Learning-Studien haben. Ja. Und da gilt alles, was wir in der E-Learning-Forschung erzählen, über das hat Tillmann aber zu informieren. Das ist für die Gestaltung von Lernprogrammen, das lässt sich eins zu eins in Videos übertragen in der Länge. Zur Gestaltung von Videos könnte man mal schon aufnehmen, weil sich da eine ganz neue Disziplin an Erklärvideos dran rausbildet. Das ist so ein Erklärvideo, das ist ein neues Wort. Und in der Szene entwickelt man sich gerade mehr und mehr Erfahrungen zu dem, wie man die gestaltet. Also wie die Sprache sein soll, Ansprachen und so weiter. Ja, da gibt es quasi neue Ergebnisse dazu.
Ja, im Grunde klassische didaktische Themen auch, die eben auf das neue Thema einfach, die neue Technologie dann auch ausgerollt werden. Denn da spielen natürlich so Sachen wie didaktische Reduktion, wie kann man sowas machen, Lernvorstellungen mit wissenschaftlichen Vorstellungen, wie kann man die zusammenbringen, sowas alles spielt eine Rolle, die, was natürlich lange Tradition hat, aber eben auch diese neue Technologie auch noch so und weiter angeht.
Guter Hinweis, dass wir das immer was anbieten für
Erklärvideos. Aber macht es überhaupt Sinn mit diesem langen Vorlesungsaufzeichnen?
Ja, es macht Sinn, wenn jemand eine Vorlesung verpasst hat und nochmal nachhören will, dann bringt es jetzt nichts, das zu zerschnippeln, weil er sucht ja wieder länger. Wenn man aber nur das Video hört als Input und nicht als Nachhören, ich habe eine Vorlesung verpasst, die es mal gab, sondern als reine Sequenz einer Input-Formate, kürzere Formate nennen. Da zeigen Studien, weil die Abbrüche sind so nach 4 bis 7 Minuten und Erklärvideos haben maximal 10, eher 4 bis 6 Minuten. Ja, und sie machen zum Beispiel persönlich ansprechen, dass man die Leute anspricht, damit die Aufmerksamkeit für Bilder wechseln, nicht zu schnell.
Vielleicht noch eins dazu, wir hatten das ja auch recht intensiv. Mit Evaluation begleitet diese Videoaufzeichnung. Da hat sich gezeigt, dass viele es halt doch nutzen, einfach um nachzubereiten. Wie gesagt, ich kann in Ruhe halt an die Stelle gehen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe abgeschaltet oder ich habe abgelenkt, wo ich das wirklich verstanden. Was hat der Dozent dazu nochmal gesagt? Von daher macht es schon Sinn, das Ganze dann auch in der Länge anzubieten. Die meisten, wenn sie es aber sich in Präsenz anwesend waren, gucken dann eben nur Teile. Und die findet man dann eben über diese Kapitelmarken. Kann man dann ja auch dahin springen, da muss man nicht von Anfang bis Ende durchgucken, sondern das findet man relativ schnell, wo man dann nochmal nachschaut.
Eine ganz kurze Frage, wenn ich darf. Ich habe da gesehen, dass die Tapel-Präsentation als Internetadresse selber von Persi stand. Wem gehört das, was hier steht?
Gute Frage, die ich ganz ad hoc nicht beantworten kann, muss
so,
ich ehrlich sagen.
Das Urheberrecht hier auf jeden Fall gilt, also der Urheber. Bleibt der Urheber, was die Nutzungsbedingungen angeht, also das Verteilen zum Beispiel dieser Präsentation, das weiß ich auch nicht. Da gegebenenfalls sind die Nutzungsrechte teilweise bei Prezi.
Aber die liegen ja bei Prezi.
Man kann, glaube ich,
aber
auch bei Prezi Server kaufen.
Es gibt so einen Desktop, Prezi, aber ich kriege jetzt lange.
Genau.
Und dann gehört es
nicht. Das nie, oder?
Man kann es dann bis zum 30 Grad aufspeichern.
Ja. Das wird dann auch, glaube ich, nicht auf dem Server mit uns.
Gut.
Ja, herzlichen Dank nochmal für den spannenden Einblick.
Ja,
sehr gute Idee. Ja.
Schön zu sehen, was daraus geworden ist, wenn die in der Workshop-Reihe sitzen und dann die Ergebnisse. Machen wir schon mal so.
Ja.